Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Guten Tag, ich bin Isabella Kohler. Schön, dass Sie dabei sind. Es war ein bitterer Abschied für den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt.
Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt und damit die politische und persönliche Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre übernommen. Diese Entscheidung konnte mir niemand abnehmen.
Am 6. Mai 1974, vor knapp über 50 Jahren also, ist Bundeskanzler Willy Brandt in der Folge der Affäre um den DDR-Spion Günter Guillaume von seinem Amt zurückgetreten. Sein enger Vertrauter, der Außenpolitiker und Mitschöpfer der Ostpolitik, Egon Bahr, dazu:
Ich habe ihm zum Rücktritt geraten, wohlwissend, dass das das Ende einer kurzen Ära ist, weil ich nicht wollte, dass der Freund zerstört wird. Weil ich gedacht habe, der wird gejagt.
Wir wollen uns heute nicht mit den politischen Implikationen dieses Rücktritts befassen, sondern einzig und allein mit der persönlichen Konsequenz Egon Bahrs, der danach samt Frau und Auto zwecks Frustabbau und Horizonterweiterung gleichermaßen quer durch den amerikanischen Kontinent reist. Zumindest der Plan für den Roadtrip war früh geboren. Die Umsetzung folgte dann Mitte der 70er Jahre. Einarmige Banditen in Las Vegas faszinierten dabei genauso wie das berühmte und vor allem heiße Tal des Todes. Am Ende zieht der SPD-Politiker eine sehr persönliche Bilanz der Reise. Der Kollege des RIAS, der mit Bahr spricht, ist Ruprecht Kurzrock. Wann also begann die Geschichte, Herr Bahr?
Sie wurde eigentlich begonnen vor einigen Jahren, schon als ich nämlich feststellte, ich war dienstlich sehr oft in Amerika gewesen und hatte nie Zeit gehabt. Ich hatte nie Zeit gehabt, durch New York zu bummeln oder meine Nase über die Städte an der Westküste, in denen ich aus dienstlichem Anlass war, hinaus in das Land zu stecken. Der Wunsch war, der Wunsch eines großen Jungen, einmal quer durch den Kontinent. Und nachdem ich es gemacht habe, habe ich festgestellt, dass das ein Wunsch ist, den viele Amerikaner haben. Und einige meiner amerikanischen Freunde sind jetzt fast neidisch auf mich, weil sie sagen, du kennst jetzt unser Land besser, als wir es kennen. Das ist übertrieben, denn man kennt natürlich ein Land noch längst nicht, wenn man einmal durchgefahren ist. Aber es war der ganz einfache Wunsch, dieses riesige, große Land mal etwas näher kennenzulernen, das für uns alle so wichtig ist. Ich wollte eigentlich 1974 diesen Plan in die Tat umsetzen, und zwar nach dem Rücktritt Bundeskanzler Brandts wollte ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, und ich wollte dann diese Reise machen, um Abstand zu gewinnen von den Vorgängen, die mit dem Rücktritt zusammenhingen. Und damals habe ich die Reise schon angefangen zu planen. Ich hatte auch schon einen Flug gebucht, einen billigen Pauschalflug mit meinem Buchclub, und musste das dann absagen, nachdem ich wieder verdonnert wurde, ins Kabinett zurückzukehren. Hatte mir dann vorgenommen, das machen wir aber ganz sicher dann ein Jahr später, nämlich 1975, 1976, ein Wahljahr, kommt man sicher nicht mehr dazu. Ich hatte also diese Reise geplant, und zwar muss man rechtzeitig buchen. Ich sage Ihnen gleich noch dazu, wie früh man einiges buchen muss. In meinem Buchclub muss man die Pauschalreise mindestens, das heißt spätestens, ein Vierteljahr vor Antritt festbuchen. Besser ist es noch ein bisschen früher. Und dann müssen Sie sich entscheiden, rechtzeitig vorher, ob Sie eine Rundreise machen wollen oder ob Sie eine Richtungsreise machen wollen, das heißt nur in einer Richtung fahren. Und damit hat es Folgendes auf sich. Ich bin nach New York geflogen, habe mich dort ein paar Tage aufgehalten, um mich zu akklimatisieren. Das ist etwas, worauf man achten sollte, sage ich jetzt in Parenthese hinzu. Der Zeitunterschied ist doch gewaltig. Das sind mindestens 5 Stunden an der Ostküste und es sind 3 Stunden dazu an der Westküste. Und 8 Stunden Unterschied ist gewaltig. Im Grunde sagt man, Organismus verdaut 1 Stunde Zeitunterschied pro Tag. Solange man in früheren Zeiten mit dem Schiff rüberfuhr, wurde die Uhr jeden Tag 1 Stunde vor- oder zurückgestellt, war das überhaupt kein Problem. Jetzt wird man durch die Luft katapultiert und dann ist das ein Problem. Übrigens für den Rückflug schlimmer als für den Hinflug, aber man sollte jedenfalls, egal an welche Stelle man kommt, einkalkulieren, dass man einen halben Tag einfach nur verschnauft und versucht, den inneren Kalender oder den inneren Wecker wieder mit den äußeren Uhrzeiger in Übereinstimmung zu bringen. Ich hatte, wie gesagt, New York, um mich zu akklimatisieren und dort um auch ein bisschen rumzubummeln. Dann sind wir nach San Francisco geflogen und sind von San Francisco mit dem Wagen, den wir uns dort gemietet haben, durch die Staaten zurück nach New York gefahren. Ich würde die Tour gern in einer etwas anderen Form nochmal machen. Ich würde gern mir einen Wohnwagen nehmen, so ein Motorhome, weil man da so schön campen kann und an schönen Plätzen picknicken kann und dort bleiben kann, wo es einem gefällt und dann Schluss machen kann, wann man möchte und wieder weiterfahren kann, wann man möchte. Dies ist natürlich sehr viel schöner, bloß das hat den Nachteil, dass man diesen Wagen dort abgeben muss, wo man ihn aufnimmt oder wo man ihn übernimmt. Das heißt, man kann dann nur eine Rundreise machen. Dieses kann man von New York und wieder zurück nach New York, man kann es auch von San Francisco oder Los Angeles, muss dann aber wieder nach San Francisco oder Los Angeles zurück. Ich habe das deshalb jetzt so etwas ausführlich gesagt, weil diejenigen, die sich dafür interessieren, sich dafür schon entscheiden müssen. Und dann müssen sie diesen am besten über den Automobilclub bestellen, mindestens, ein halbes Jahr im Voraus. Das heißt, man muss, wenn man im Sommer fahren will, dies im Januar machen und fest buchen. Wenn man eine Stichfahrt machen will, dann muss man es so machen, dies ist sozusagen nur ein Tipp, ich nehme an, das geht natürlich auch, dass sich 2 Familien zusammentun. Dass einer die Strecke von San Francisco nach New York fährt, in New York den Wagen übernimmt und dann zurückfährt wieder nach San Francisco. Das wäre natürlich eine andere Möglichkeit. Aber landschaftlich schöner ist natürlich der westliche Teil, interessanter. Und ich überlege mir, eine Reise zu machen von San Francisco bis San Francisco.
Wenn Sie sagten, wir sind in New York angekommen, wir sind nach San Francisco geflogen, dann waren das Sie und Ihre Frau?
Ja.
Und Ihre Frau war von diesem Plan genauso angetan wie Sie.
Na und ob, hören Sie mal, wer denn nicht?
Ja.
Müssen schon Leute krank sein, wenn sie sowas ablehnen oder nicht davon fasziniert sind.
Es wurde also in San Francisco ein ganz reguläres Auto und damit kam es von Station zu Station, kann man sagen, zu Übernachtungen in Motels.
So ist es. Also auch unsere amerikanischen Freunde hatten zum Teil gewarnt und hatten gesagt, ihr müsst also ganz früh losfahren und müsst ganz früh am Nachmittag Schluss machen, denn die Motels sind insbesondere an den landschaftlich interessanten Stellen natürlich überbelegt und ihr findet dann kein Unterkommen mehr. Dies ist uns während der ganzen Reise ein einziges Mal passiert, allerdings ausgerechnet an einer Stelle, die landschaftlich ganz langweilig ist. Das heißt ganz ungewöhnlich. Und zwar auf dem großen Wege quer durch die große Ebene von den Black Hills auf dem Wege nach Chicago, also in der großen Ebene. Da war irgendwo in einer der mittleren Städte, die eigentlich auch Großstädte sind, eine Versammlung oder ein Meeting, eine Rallye oder ein Kongress oder wie immer. Und dort waren im Umkreis von 100 Meilen keine Betten mehr zu bekommen. Und da ging es überhaupt nicht anders. Da sind wir dann in der Tat die ganze Nacht durchgefahren. Das heißt, am nächsten Morgen um 5 waren wir schrecklich müde und haben uns dann zwischen Lastwagen und andere Wagen auf dem Parkplatz neben der Autobahn hingestellt und haben so eine Mütze voll Schlaf genommen und sind dann in die nächste kleine Stadt gefahren, so gegen 10 Uhr oder 9 Uhr vormittags. Die wussten schon und lachten, als die übernächtigten Autofahrer da alle ankamen, und haben nur die Betten in Ordnung gebracht und frisch bezogen, und dann haben wir uns ab 10 Uhr dann schlafen gelegt und den Nachtschlaf nachgeholt.
Wir sitzen jetzt schon sozusagen im Auto mit den Bars und fahren, und natürlich drängen sich immer noch eine Reihe von allgemeinen oder vorbereitenden Fragen auf. Wie war das Wetter zum Beispiel? Hauptsächlich sicherlich schön, aber es kann ja auch sein, dass es gelegentlich sehr feucht oder sehr heiß war. Wie war das mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen eigentlich, die ja in Amerika sehr verschärft worden sind? Oder wer saß am Steuer?
Also, zunächst mal habe ich am Steuer gesessen. Das ist aber darauf zurückzuführen, dass ich erst mal sicher sein wollte, wie man dort eigentlich fährt, und auch zu neugierig war und deshalb selbst fahren wollte. Bei meiner Frau war das so, dass sie sich am Anfang ein bisschen unsicher fühlte. Aber im Augenblick, in dem man auf den Highways ist, macht es Spaß zu fahren. Es ist unanstrengend zu fahren. Wir haben uns dann abgewechselt. Entweder fing der eine am Vormittag an oder der andere fing am Vormittag an, wurde am Nachmittag abgelöst. Und die eigentliche Schwierigkeit war eigentlich nur, oder ist nur, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wenn man auf Highway Systems kommt, man sich vorher genau auf der Karte anguckt, wo will man hin, wo sind die Richtungen, wo will man raus, wo will man auf den nächsten. Denn wenn man erst anfängt, nachzugucken auf der Karte, wenn es 2, 3, 4 Abweichungen oder Abwege gibt, wo man welchen man nehmen will, dann ist man rettungslos verratzt und hat lange, zeitraubende, ärgerliche Umwege zu machen. Das heißt, man muss sich die Karten genau angucken. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit noch Folgendes sagen. Gehört noch zur Vorbereitung der Reise dazu. Wir haben von AAA, das ist der amerikanische Automobilclub, eine Route ausarbeiten lassen. Das tun die unentgeltlich für Mitglieder anderer Automobilclubs. Sie können das Ganze auch über unseren Automobilclub einleiten oder unsere Automobilclubs einleiten. Das heißt, man muss angeben, wo man ungefähr fahren will. Und dann haben die uns angeboten oder zurückgeschickt Reiserouten mit Kartenmaterial. Und dies ist fantastisch. Ich weiß nicht, dass es so etwas Gutes bei uns gibt. Das heißt, sie haben erstens große Übersichtskarten geschickt. 2, 3 Karten braucht man, um Amerika abzudecken. Das ist ein großes Land. Und dann haben sie Einzelkarten geschickt, in denen die Routen auf den dort angegebenen Straßen eingezeichnet waren. Und zwar auch alternativ. Das heißt, sie können die Karte jeweils umblättern und haben dann sozusagen die nächsten 150 Kilometer vor sich. Oder wenn es durch Ortsdurchfahrten gibt, hatten sie die Ortsdurchfahrt ganz gesondert eingezeichnet auf einem Sonderblatt dieser betreffenden Stadt. Im Übrigen ist hinten und vorn sind auf diesen Einzelkarten kurze Beschreibungen der Sehenswürdigkeiten, durch die man kommt, oder wie groß die Städte sind, ob es dort etwas Besonderes zu sehen gibt, etc. Dies ist ganz fantastisch. Das ist wirklich hervorragend. Außerdem gibt es dann noch Bücher, in denen Telefonnummern von Motels stehen, wie viele Betten die haben, welche Preisklasse sie haben, von Restaurants stehen in den einzelnen Städten, welche Preisklasse sie haben, was empfehlenswert ist und was nicht empfehlenswert ist. Das heißt, wenn man diese drei Dinge hat, die große Übersichtskarte, die Routenkarte und den Hotelführer, alles von diesem AAA, kann man ganz beruhigt fahren und kann eigentlich nicht untergehen.
Ich muss aber trotzdem nochmal auf das Tempolimit zurückkommen. 65 miles per hour, das sind also so plus minus 100 Stundenkilometer, eher minus, kann man sagen.
Nee, nicht 65, 55.
Sogar nur 55.
Ja, ja, das also 110 Stundenkilometer ist nationwide, also quer durch die ganzen Staaten, die Geschwindigkeit, die man fahren darf und die im Grunde auch alle fahren. Sie fahren alle 115 bis 120 und nicht 110. Und das spielt auch bei den großen Straßen, die wenig befahren sind, keine große Rolle. Das heißt, wir sind immer ein bisschen schneller gefahren und sind nicht ein einziges Mal angehalten worden. Aber wenn man eben niemanden vor sich hat und niemanden hinter sich hat, geht das. Auf den Highways, in dem Augenblick, in dem der Verkehr zunimmt, fahren alle sehr diszipliniert und halten sich auch sehr an die Geschwindigkeit. Schlimmer als die Geschwindigkeitsübertretung, und wenn man Geschwindigkeitsübertretung hat, ist mir gesagt worden von Leuten, die dort immer wohnen, muss man seinen Pass vorzeigen als erstes, und dann sind die Polizisten meistens gnädiger gestimmt. Aber es kann ein paar Dollar kosten. Mit Sicherheit ist viel schwieriger das Herauswerfen von Abfällen. Wenn da jemand erwischt wird, gehen sie gnadenlos vor. Es sind selbst an den Autobahnen in Abstand, in interessanten Abständen und sinnvollen Abständen solche Tonnen aufgestellt, wo man seinen Abfall hinbringen kann, der in Amerika ein großes Problem ist. Einwegflaschen, Papier, Verpackung etc. Wer das rauswirft, wird mit $500, $600, $700 bestraft. Und zwar gnadenlos, sonst geht er ins Kittchen. Egal wer es ist, da kann ich nur alle vorwarnen. Ein Glück kann ich nur sagen, im Übrigen, sonst hätten die ihr Land inzwischen schon unter Abfallbergen begraben müssen.
Die Reise begann in San Francisco und wir könnten sicherlich allein hier eine ganze Stunde über San Francisco sprechen, denn natürlich haben Sie auch einen Blick in diese Stadt geworfen und sich da einiges angesehen. Aber trotzdem soll es ja nun losgehen. Und was die Interessenschwerpunkte der Reise angeht, da gibt es also die Landschaft in Amerika, wie gesagt, gerade im Westen, wo sie besonders eindrucksvoll, monumental und eigentlich ungeheuerlich ist, auch in ihren Dimensionen. Es gibt the people in Amerika, die Leute, die man nun trifft auf einer solchen Reise. Und es gibt natürlich die verschiedensten, zum Beispiel auch künstlerische oder andere Interessen, denen man unter Umständen danach gehen möchte. Womit fing es an? Was war das stärkste Erlebnis, als sich nun Herr und Frau Barr in Bewegung setzten?
Also für mich fing es ja eigentlich in New York an. Und eines meiner wirklich großen Erlebnisse war in New York, im Guggenheim Museum befand sich gerade eine Chagall-Ausstellung. Das war eines der großen Erlebnisse, die ich hatte. Und das Indianische Museum haben wir uns angesehen, was etwas abseits liegt und selten angeguckt wird. Beides, naja, man bekommt in allen großen Städten einen Führer, das ist auch in den Motels zu bekommen, über das, was gerade in der Stadt los ist. Und da würde ich immer einen Blick hineinwerfen, ob es interessante Ausstellungen gibt oder nicht, wenn man sich halt dafür interessiert. Unterwegs waren wir eigentlich mehr auf die Landschaft eingestellt als auf Kunst, wobei man hinzufügen muss, dass es in San Francisco interessante Museen gibt, dann aber erst wieder eigentlich in Chicago. Und die große Strecke zwischen diesen beiden Orten ist ein bisschen karg. Nicht nur auf landschaftlichem Gebiet, da gibt es ja Wüsten, aber auch auf kulturellem Gebiet ist das man sehr, sehr dünne. Jedenfalls nicht so, dass es sich dafür lohnt, Zeit aufzuwenden. Die Zeit ist für die Landschaft besser angetan.
Die Landschaft, das hieß also erst die kalifornische Ebene, die ja sehr abwechslungsreich, zum Teil auch sehr schön ist, und dann die Rockies.
Also man sollte eigentlich 2 bis 3 Tage für San Francisco reservieren. Dann sind wir ein bisschen ein Stückchen runtergefahren nach dem Süden, nach Carmel. Das ist ein Bad, eine Mischung würde ich sagen, zwischen Sylt und Saint-Tropez. Und dann sind wir quer durch das kalifornische Tal gefahren, über Merced zum Yosemite Park. Im Yosemite Park muss man mindestens 2 Tage Zeit haben, um auch ein bisschen laufen zu können. Und am Südrand ist, das ist ein absolutes Muss, gibt es einen der schönsten Sequoia-Wälder, das heißt diese Riesenbäume, die ältesten Lebewesen, die auf dieser Erde existieren. Die muss man sehen. Da hat es früher mal ein berühmtes Foto gegeben von einem Sequoia-Baum, wo die Straße durchführt, wo man durchfahren konnte. Der ist vor rund 5 oder 6 Jahren leider umgefallen. Aber das sollte man sich nicht von abhalten lassen. Auch umgefallen ist der noch interessant und imposant. Aber die Sequoia-Bäume sind eine der großen Dinge, die man auf dieser Welt sehen kann. Dann sind wir nach Osten gefahren, nach Tonopah. Tonopah ist eine winzige Stadt, die früher mal der Goldsuche gedient hat und die eigentlich schon sehr romantisch aussieht. Und dann sind wir nach Süden gefahren, am Tal des Todes entlang. Da wird man gewarnt davor, im Sommer hineinzufahren, weil dort fantastische Hitzegrade sind. Das Death Valley liegt unterhalb des Meeresspiegels. Das ist so wie in einem Spiegel, wo sich die Hitze schön sammelt. Das heißt, da werden 40 und 50 und über 50 Grad Hitze gemessen. Wir sind dennoch durchgefahren und haben es überhaupt nicht bereut. Es ist nicht gefährlich. Es sind Wasserschichten aufgestellt an der Einfahrt und an der Ausfahrt. Wir haben es auch ausprobiert. Es ist wirklich sehr schön warm. Ringsrum warm. Durch und durch warm. In der Mitte ist eine Oase. Da gibt es auch ein kleines Restaurant. Und selbst dort haben die Amerikaner eben es verstanden, den Zivilisationskomfort hinzubringen. Das heißt, selbst dort gibt es eisgekühlte Coca-Cola und alle Getränke, die man sonst sich nur wünschen kann. Selbst dort gibt es eine Klimaanlage, wenngleich sie nur bedingt wirksam ist an einem solchen Ort. Aber das ist eine der großen Dinge, die man bei einer solchen Reise feststellt, dass die Amerikaner eben, ich glaube, wie kein anderes Land der Welt es verstanden haben, dieses Riesenland zivilisatorisch zu erschließen.
Kalifornien ist einer der schönsten Staaten der USA, einer der großzügigsten, kann man sagen, und jedenfalls so wird auch in Amerika sehr oft gerühmt. Die Kalifornier seien ganz besonders großzügige, freizügig gewissermaßen gesinnte Menschen. Haben Sie das gemerkt? Sind Sie hier in Kalifornien zu Anfang dieser Reise in besonderem Maße aufmerksam geworden auf das, was man Hospitality nennt in den USA?
Ich will das nicht auf Kalifornien beschränken. Ich habe festgestellt, dass je weiter man nach Westen kommt in Amerika oder umgekehrt, je weiter man nach Osten kommt, umso weniger haben die Menschen Zeit. Am schlimmsten ist dies in New York, wo kein Mensch eigentlich für andere Zeit hat. Das ist etwas übertrieben gesagt. Aber die Aufgeschlossenheit einem Fremden gegenüber, die Bereitschaft, ihm zu helfen, ist auf dem Lande insgesamt größer als in der Stadt und im Westen größer als im Osten. Die Leute sind bereit, ein kleines Schwätzchen zu machen. Sie sind interessiert, ein kleines Schwätzchen zu machen und laden zum Kaffee ein oder zu einem Drink ein. Die Gastfreundschaft ist groß und man macht leicht Bekanntschaft mit Amerikanern. Es geht sehr schnell, ist ganz einfach. Sie sind nicht so verschlossen wie andere. Aber wie gesagt, im Westen insgesamt, nicht nur Kalifornien. Nevada würde ich genauso sagen wie Kalifornien. Da kommt ein bisschen der Stolz darauf, in einem kargen Land zu leben und nicht zu verstehen, dass andere in Kalifornien sagen, wie kann man denn in Nevada leben? Die in Nevada sagen ja hier, wenn man also hier stundenlang fährt und eigentlich immer die gleiche Landschaft sieht, sagen die Idioten da in Kalifornien. In Wirklichkeit, hier ist das richtige Land. Denn die Wüste ist ja dauernd verschieden. Sie ist abends vom Morgen verschieden und am Mittag sieht sie anders aus und im Frühjahr sieht sie anders aus als im Herbst. Ihr glaubt gar nicht, wie interessant die Wüste ist.
Was ist Ihnen bei Unterhaltungen nun besonders aufgefallen? Sei es Beziehungen oder Beurteilungen Deutschlands, Beziehungen zu Deutschland, sei es die Stimmungslage im Lande und ähnliche Dinge, die sich natürlich sofort aufdrängen, wenn man sich darüber unterhält.
Also zunächst mal ist ein Haupteindruck gewesen von mir, dass die Leute über die Wirtschaftskrise und über die schlechte Wirtschaft gar nicht gesprochen haben. Das, was ich jetzt sage, gilt immer nur für das Land. Für das große, große, große Land. Oder die Silent Majority. Das heißt, für die große Mehrheit der Menschen, die auf dem Lande lebt und die sich politisch oder in der öffentlichen Meinung kaum artikuliert. Wenn man also die New York Times liest und glaubt, man wüsste dann, was Amerika denkt, so ist das ein großer Irrtum. So, das ist eben das, was man an der Ostküste denkt. Und auch da denken es nur diejenigen, die sich besonders dafür interessieren. Das Land ist so riesig, dass es völlig in sich selbst ruht. Und das Land hat mir mal ein Amerikaner gesagt, der in Washington was Wichtiges zu tun hat, sei eigentlich unregierbar, weil es zu groß ist. Man könnte das auch so ausdrücken und könnte sagen, das Land würde fast genauso weitergehen, wenn Washington gar nicht existierte. Das Land lebt aus sich heraus, es ist schwergewichtig genug. Nun ist das große Thema in den Zeitungen, in den Rundfunkstationen, in den Fernsehstationen, auf der ganzen Welt gewesen, in dem zurückliegenden Sommer, die Weltwirtschaftskrise. Der Mann auf der Straße und auf dem Lande sprach darüber überhaupt nicht. Der redete wie sonst darüber, dass eigentlich alles immer teurer wird. Das ist keine neue Sache. Aber von Krisengefühl hat es da nichts gegeben. Das war eine ganz große Sache. Der zweite große Eindruck bestand in Folgendem. Theoretisch weiß man, dass in einem so großen Lande, natürlich noch viel mehr als auch bei uns, wenn man aufs Land geht, das politische Interesse nachlässt. Das Wissen auch gering wird. Aber wenn man es dann erlebt, ist man doch erschrocken. Nicht nur, dass sie in den Zeitungen, zum Beispiel in der Westküste, selbst europäische Headlines oder Titelzeilen oder Datums- oder Ursprungszeilen nicht mehr haben, sondern der Mann auf der Straße weiß mit Sicherheit, dass Deutschland in Europa liegt. Wo schon ganz genau, ist nicht mehr sicher. Welche Probleme wir haben, dass wir geteilt sind, wissen Sie eigentlich wohl auch. Aber wo Berlin liegt, weiß man schon nicht mehr. Also, es gibt dann wieder natürlich immer Abstufungen von Wissen. Es gibt Leute, die wissen, dass sogar Berlin geteilt ist. Aber dann platzieren sie sozusagen Berlin nach Helmstedt. Ja, das liegt dann, wo Deutschland geteilt wird, liegt dann auch die Hauptstadt, wird ja auch geteilt. Das liegt dann da so irgendwo, so ungefähr. Die Unwissenheit ist erschreckend. Ich will nun nicht meckern darüber, denn es gibt ja auch bei uns viel Unwissenheit. Bloß in Amerika hat wie alles in diesem Lande eine andere Dimension. Wissen Sie, wenn bei uns viele Leute im Bayerischen Wald oder in der Eifel nicht mehr so interessiert sind, was in Bonn passiert, dann ist das gar nicht so wichtig. Aber Amerika hat eine große Verantwortung für die Geschicke dieser Welt. Und die Männer, die das machen praktisch, können das nur machen, wenn sie davon gedeckt werden. Wenn sie dabei gedeckt werden von der Bevölkerung und dem Willen der Bevölkerung. Den gibt es aber gar nicht. Das heißt, die Masse der Amerikaner haben keine Vorstellung oder kein sicheres Gefühl für die ungeheure Verantwortung, die ihr Land für die Welt hat. Die denken an Amerika. Das ist auch richtig. Das ist natürlich, das ist selbstverständlich. Aber Sie haben nie etwas anderes gedacht. Sie sind aufgewachsen und aufgezogen worden in der Vorstellung und in der Geschichte eines Landes, das sich als Protest gegen Europa im Grunde gegründet hat. Und wenn 1976 200 Jahresfeiern passieren, dann passieren sie natürlich in dem kurzen geschichtlichen Stolz eines Landes, das eigentlich Kriege, jedenfalls untereinander, abgesehen von einem, nie geführt hat. Das sich abgewendet hat von den Kleinlichkeiten und der Kleinheit Europas in jederlei Beziehung. Und Amerika hat es nicht leicht, aus dieser Tradition hinzufinden zu dem Gefühl der Verantwortung für die Welt, die das Gegenteil seiner Geschichte und das Gegenteil des zeitweiligen Isolationismus gewesen ist, den es als Antwort auf das erste große Engagement im Ersten Weltkrieg zwischen den Kriegen gegeben hat. Wir werden nicht mehr zurückfinden zu diesem Isolationismus. Amerika wird nicht zurückfallen, es wird nicht abdanken aus der Geschichte. Dafür sorgen die Leute, die über ihren kleinen Kreis hinaus sehen können, das heißt die an der Ostküste, über die wir vorhin gelästert haben. Man muss nur sehen, dass es für diese Leute nicht leicht ist. Denn Demagogen brauchten eigentlich nur auf die Selbstgenügsamkeit der großen Mehrheit zu spekulieren, um gewinnen zu können. Wir müssen das Verantwortungsbewusstsein derer, die in Washington sitzen, sehr hoch einschätzen.
Hatten Sie Eindrücke von anderen Gesprächsbeiträgen, von Partnern, die sich im Laufe einer Unterhaltung dann etwas aufgeschlossener gaben, etwa im Hinblick auf die Rassenproblematik oder im Hinblick auf den Watergate-Komplex?
Nein, also Rassenproblematik nicht. Dazu muss ich allerdings hinzufügen, ich habe die Mittelroute oder Nordroute gewählt. Und da ist das nicht ein so großes Problem. Wenn ich die Südroute gewählt hätte, was ich aus klimatischen und Zeitgründen nicht tat, weil es ein Umweg gewesen wäre und man weniger Zeit gehabt hätte, hätte das anders sein können. Insofern ist die Tatsache, dass mir da nichts Besonderes aufgefallen ist, von keiner besonderen Relevanz. Ich habe die Situation da entspannt gefunden. Das kann im nächsten Jahr, das heißt in diesem Sommer, schon wieder anders sein.
Watergate war das andere Stichwort.
Watergate ist kaum besprochen worden. Watergate ist besprochen worden unter zwei Gesichtspunkten. Erstens, man wollte bitte nicht mehr darüber reden. Sei doch nun eigentlich genug. Man ist die Sache leid. Und vielleicht auch einem Ausländer gegenüber noch mit einer anderen Attitüde. Kramt doch bitte nicht in unseren schmutzigen Wäschen so sehr herum. Dieses tun wir schon allein, da brauchen wir euch nicht dazu. Das ist eine verständliche Haltung, aber das ist die Haltung des normalen Menschen gewesen auf dem Lande. Die Haltung der Intellektuellen und der, sagen wir mal, politisch Verantwortlichen an der Ostküste ist ganz anders. Da rumort es. Und da redet man eigentlich, gibt es fast kein Thema, bei dem man, politisches Thema Amerikas, wo man dann nicht in irgendeinem Zusammenhang wieder auf Watergate kommt. Da sieht man eben auch die große Diskrepanz zwischen den verschiedenen Teilen der Staaten.
Herr Barr, jetzt gucken wir mal wieder ein bisschen aus dem Fenster des Autos, das sich jetzt langsam wieder weiter in östlicher Richtung bewegt. Sie hatten ja gesagt, auf dem Wege nach Chicago, also hin zu den großen Seen, und nachdem Sie nun die Rockies passiert haben.
Ach, noch lange nicht. Ich bin erst in Las Vegas gewesen.
Gut, dann fahren wir. Kann ich nur empfehlen. Dann fahren wir jetzt bei Las Vegas vielleicht mal wieder fort mit landschaftlichen Eindrücken und
irre Stadt. Eine irre Stadt, weil es natürlich das eine ist, zu hören, dass dort gespielt wird. Aber wenn Sie in einen Saal kommen,
fünfmal, zehnmal so groß wie der Wartesaal eines großen Bahnhofs. Und Sie sehen in diesem Saal Menschen verbittert, konzentriert arbeiten an den Maschinen. Glauben Sie, sind da irgendwas?
Das sind also diese berühmten One-Armed Bandits, diese Slot-Machines, wie man auch sagt, Spielautomaten.
Die Spielautomaten, die einarmigen Banditen, die dort bedient werden von Menschen. Das ist eine ganz fantastische Sache. Dabei gibt es daneben Shows und Restaurants und das muss man gesehen haben. Das lohnt sich, da mal vorbeigefahren sein. Man gewinnt übrigens ganz besonders viel in Las Vegas, wenn man sich vornimmt, nicht einen Cent auszugeben. Das muss jeder machen, wie er will.
Ja, aber dieses Spielen hat jedenfalls nicht die, sagen wir mal, Roulette-Eleganz von Baden-Baden.
Nein, überhaupt nicht. Das ist dort sehr demokratisch und sehr breit. Dann sind wir am Hoover-Damm entlang oder über den Hoover-Damm gefahren.
Ein Staudamm.
Ja, ein riesiger Staudamm zum Grand Canyon. Grand Canyon haben wir übrigens noch am Nachmittag um 4 ein sehr gutes Unterkommen gefunden in den Motels. Für den Grand Canyon sollte man 2 Tage haben. Wer Lust hat, den Weg runter zu machen zum Grand Canyon, der sollte es tun. Dann sollte er sich aber mindestens 8 Tage vorher anmelden. Denn er kann es nicht in einem Tag machen. Da muss man mehr als einen halben Tag runtergehen und einen Dreivierteltag zurückgehen und man muss unten übernachten und die Übernachtungsmöglichkeiten unten sind sehr gering. Man muss auch einen Führer bei sich haben. Jedenfalls muss man das eine Woche vorher mindestens anmelden. Aber wir haben das nicht gemacht. Ich hatte Angst, wir hatten uns so lange verbummelt schon, dass ich ein bisschen zeitknapp werden würde. Ich wollte nicht 2 volle Tage dranhängen. Dann sind wir durch die Painted Desert, durch die angemalte Wüste, das hängt mit den Sandfarben zusammen, gefahren. Und durch das Navajo-Reservat zum Schwarzen, zum Black Canyon und vom Black Canyon nach Mesa Verde. Mesa Verde würde ich unbedingt empfehlen. Dies ist eines der wichtigsten und schönsten Dinge, die man sehen kann. Das sind Pueblos, die unter Felsüberhängen gebaut worden sind. Und man weiß bis heute nicht genau, wie diese Städte zustande gekommen sind, wann sie gebaut worden sind, etc. Das ist sehr, sehr lohnend. Und von dort sind wir durch die Rocky Mountains nach Denver gefahren. Von Denver sind wir nach Norden gefahren, über Cheyenne, zu den Black Hills. In den Black Hills haben die letzten großen Sioux-Kämpfe stattgefunden. Und dort befindet sich auch, was man eben auch sehen muss, diese berühmten 4 Köpfe der amerikanischen Präsidenten aus dem Felsen gehauen. Da sieht man nun die Monumentalität, den leichten Kitsch, wenn das nachts bestrahlt wird, und die Liebe der Amerikaner zu ihrem Land. Alles dies kann man in einem sehen, sollte man unbedingt machen. Und von dort an sind wir dann quer über die großen Ebenen gefahren bis nach Chicago.
Während Sie jetzt kräftig Gas gegeben haben, Herr Barr, gucke ich doch nochmal in den Rückspiegel,
ja,
weil ich doch noch etwas zum Grand Canyon und Ihrem Eindruck davon hören möchte. Das war das erste Mal, dass Sie dieses Hochgebirge nach unten, kann man sagen, ja, gesehen haben.
Ja, das war das erste Mal. Und wenn ich mir überlege, was möchtest du vielleicht nochmal sehen oder wo möchtest du mehr Zeit haben, dann bleibt eigentlich sowohl Yosemite Park wie Grand Canyon an erster Stelle. Denn das ist überwältigend in den Farben und in seiner Großartigkeit und in seiner Weitläufigkeit. Das beschreibt man besser nicht. Außer, dass man ganz, ganz, ganz dicke Ausrufungszeichen macht und sagt, das sollte jeder, der es kann oder in die Nähe kommt, unbedingt selbst sehen. Da verstummt man. Selbst Dichter haben es schwer, da die richtigen Worte zu finden. Ich halte mich dann noch mehr zurück.
Herr Barr, es gibt in Europa, auch in unserem Land, man muss vielleicht sagen, leider schon wieder, eine Art von irrationalem Anti-Amerikanismus. Da ist sicherlich europäische Kulturarroganz drin. Da ist natürlich auch, was die politischen Zusammenhänge der Zeitgeschichte angeht, eine Animosität drin, die sicherlich mit dem Vietnamkrieg zusammenhängt. Aber mir scheint vor allem ein unbegründetes Ressentiment. Oder sehe ich das falsch? Wie würden Sie das nach Ihren Erfahrungen dieser Reise eigentlich sehen?
Also das Ressentiment gegen die Amerikaner kann man nicht drüben kennenlernen, das kann man hier kennenlernen und man kann es zu einem guten Teil auch verstehen. Ich kann jedenfalls Ressentiments gegen die Amerikaner verstehen. Die Amerikaner sind ja nicht immer sehr geschickt. Die Amerikaner haben umgekehrt auch in zunehmendem Maße Ressentiments natürlich gegen andere. Das ergibt sich daraus, dass kleinere und ärmere Ressentiments haben gegen Größere und Reichere. Und dass die Größeren und Reicheren natürlich Ressentiments entwickeln gegen Leute, von denen sie den Eindruck haben, sie haben denen überhaupt wieder auf die Beine geholfen und im Augenblick, wo die laufen können, heben dieses Bein und schlagen ihr Wasser ab. Das heißt, dies alles ist zu verstehen. Dazu kommt, dass die Amerikaner die junge, zum Teil verträumt im Sinne von naive Leute waren, im Laufe der letzten 10 Jahre festgestellt haben, dass kein großes Volk durch eine Geschichte laufen kann, ohne schuldig zu werden oder ohne Schuld auf sich zu sammeln. Dies ist für Amerika, ein Land, das angetreten ist, es anders und besser zu machen als Europa, eine ganz, ganz tiefgehende Sache. Aber das wissen die allein und damit müssen sie allein fertig werden. Die Tatsache, dass sie deshalb von außen hart kritisiert werden, ist verständlich. Weil natürlich zum Beispiel bei uns gerade Jugendliche gesagt haben, wo bleibt denn unser Ideal Amerika? Wenn man da liest, dass amerikanische Präsidenten vielleicht gesagt haben, da soll jemand umgelegt werden. Wo gibt es denn da noch Unterschiede? Diese Art von Kritik ist doch zu verstehen. Es ist die Kritik, die herrührt aus verlorenen Hoffnungen. Amerika war doch die Hoffnung für den Kampf gegen den Kolonialismus schlechthin. Wo ist das geblieben? Keine Weltmacht kann, wie gesagt, imstande der Unschuld durch die Geschichte gehen. Bloß die Amerikaner sagen eben, das wissen wir nur allein, das brauchen wir von euch nicht noch gesagt zu bekommen. Und daher rührt eine gewisse gegenseitige Animosität, die muss man halt durchlaufen. Da ist nichts zu wollen. Das Wesentliche müssen die Amerikaner allein tun. Da kann man ihnen wenig helfen. Ich hatte das Gefühl, was die Staaten angeht, dass, sagen wir mal, eine freundschaftlich-kritische Haltung nötig ist. Aber eben freundschaftlich, nicht bösartig. Eine freundschaftlich-kritische Haltung angebracht ist. Und dann gibt es noch etwas völlig anderes. Ich habe in früheren Jahren, als ich die Staaten nicht kannte, noch nie da gewesen war, unwillkürlich angenommen, Amerika ist so eine europäische Abart, eine europäische Weiterentwicklung. Oder ein technisiertes Europa. Oder das Europa eines großen Marktes mit dem Wilden Westen dazu. Und das ist falsch. Amerika ist etwas völlig anderes. Etwas Neues. Jedenfalls etwas anderes. Die Mentalität der Amerikaner ist mit der europäischen unvergleichbar. Und es kommt noch etwas hinzu. Und das geht jetzt über alles Materielle hinaus. Die Amerikaner haben fantastische Leistungen vollbracht. Ich habe sie vorhin mal gestreift, als ich von dem zivilisatorischen Niveau über dieses ganze riesige Land sprach. Das soll man nicht unterschätzen. Man soll es deshalb nicht unterschätzen, weil man den Materialismus nicht gering machen darf. Nicht? Was nutzt Pressefreiheit für Leute, die nicht lesen können? Und ein Minimum von materieller Wohlfahrt ist für die Würde des Menschen unentbehrlich, dann fängt sie nämlich erst an, sich zu entwickeln. Dies alles muss man so sehen, glaube ich. Und da haben die Amerikaner eine fantastische Leistung vollbracht, obwohl es dort Armut gibt, obwohl es dort Gnadenlosigkeit gibt, obwohl die Freiheit dort die Menschen auch einsam macht. Viele Obwohls. Aber dies ist eine Art, menschliches Leben zu organisieren. Das ist eine geschichtliche Leistung, das steht nun da. Ich habe mich trotzdem in Amerika als Fremder gefühlt. Und man wird ein guter Europäer in Amerika. Nicht, dass man die Vorteile des gemeinsamen Marktes dort demonstriert bekommt. Das sowieso. Aber wissen Sie, wenn man dort Menschen sieht, dann sieht man sie, wenn sie vor kurzem nach Amerika gekommen sind, das heißt vor 3, 5, 10 oder 15 Jahren, als solche, die die Brücken hinter sich abgebrochen haben und in Amerika aufgehen. Junge, neue Amerikaner werden. Und es gibt andere, die unter einem schrecklichen Heimweh leiden. Weil es eben ein fremdes Land ist und bleibt. Und da hat man manchmal das Gefühl, wir sind ja ein Stückchen durch Kanada gefahren, dass Kanada uns näher steht als Amerika, Europa näher ist als Amerika. Die Frage, ob der typische amerikanische Weg des Lebens richtig ist oder nicht, die wage ich nicht zu entscheiden. Ich sage nur, die Vorstellung, dass man das Leben auf dieser Erde gut und besser machen muss und dass eigentlich materielle Wohlfahrt eine ähnliche Bedeutung damit hat, dass ein Mensch gut ist. Das heißt, wenn er Erfolg hat, ist er auch gut. Und wenn er keinen Erfolg hat, dann kann er nicht gut sein. Dann muss der liebe Gott etwas gegen ihn gehabt haben oder er muss was gegen den lieben Gott gehabt haben. Das heißt, die Vorstellung, dass man aus dem Leben des Menschen die Tragik verbannt. Oder noch anders gesagt, die Vorstellung, mit der Amerika ja angefangen hat, dass man unabwendbare Schicksalsschläge. Tragik heißt, dass beide Seiten Recht haben. Beide Seiten im Recht sind. Das heißt, dass etwas geschieht, ohne dass man es abwenden kann. Das heißt, dass man Unglück haben kann und dass man dann Mitleid braucht. Dies alles liegt eigentlich nicht in der amerikanischen Struktur. Und ich betone nochmal, ich richte nicht darüber. Aber ich glaube, dass dies eine Fehlentwicklung ist. Ich glaube, und ich kann nur sagen, ich glaube eben, dass die europäische Art, den Menschen zu sehen, nämlich den Menschen zu sehen, dass er sehr gut sein kann und trotzdem keinen Erfolg haben kann, dass dies der menschlichen Natur und seiner Entwicklung näher kommt. Ich respektiere dies als Amerika als einen großen und auch großartigen Versuch der menschlichen Geschichte, Gesellschaft zu organisieren, aber ich habe meinen Zweifel behalten und die europäische, sehr unterschiedliche Art in den einzelnen Nationen, wie gesagt, liegt mir näher. Fast würde man übertrieben sagen können, so ein richtig guter Europäer bin ich eigentlich erst in Amerika geworden.
Herr Barr, Sie kennen die ungeheuerliche Frage, Sie sind sicher in Amerika auch gefragt worden, how do you like America? Die stelle ich Ihnen nicht, aber ich sage, es hat sich in jedem Falle für Sie diese Reise beruflich und privat gelohnt.
Ja, sie hat sich gelohnt. Ich habe vorhin versucht, einen Eindruck über Amerika zu beschreiben, das ist gar nicht sehr einfach. Ich sage nur, ich habe große Lust, eine neue Reise zu machen, insbesondere im Westen, noch mehr zu sehen. Die Attraktionsfähigkeit, die Kraft dieses Landes ist gewaltig und Amerika ist ein faszinierendes, großes Land, ganz es selbst, etwas ganz Besonderes. Na, ein Glück, dass wir mit dem befreundet sind. Umgekehrt wäre es nicht so gut.
Das war's von den Archiven über den Sozialdemokraten Egon Barr on the road in den USA, der sich wie ein großer Junge den Wunsch erfüllt hat, 1975/76 einmal quer durch den Kontinent zu reisen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich bin Isabella Kohler und wünsche auch Ihnen viele erfüllte Wünsche, so wie es das US-amerikanische Pop-Duo Carpenters besingt in Top of the World. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you've been